Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Sein oder nicht sein. Das ist die Frage, ob's edle im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden.
Ja, so fängt er an, der sicherlich berühmteste aller Theatermonologe aus Shakespeares Hamlet, hier gesprochen vom großen Oskar Werner. Jetzt kommt der Klassiker einmal mehr auf die Bühne beim Lausitz-Festival in Cottbus, wird Hamlet Teil einer Generation, die sich auflehnt gegen die Taten der Eltern. Wie geht Hamlet heute? Darüber sprechen wir gleich mit der Hauptdarstellerin der Premiere, Lynn Reusse. Außerdem schauen wir nach Hamburg, dort steht das Produktionshaus Kampnagel vor einer aufwendigen Sanierungsphase. Vorher gab es aber noch mal hochkarätige Premieren beim Internationalen Sommerfestival. Es ist das wohl meistgespielte Stück der Theatergeschichte und es ist die wohl berühmteste Rolle überhaupt. William Shakespeares Hamlet. Die Tragödie um den Dänenprinzen, der den Mord an seinem Vater aufzudecken und zu rächen versucht, ist unendlich oft aufgeführt und die Titelrolle auf alle nur erdenklichen Arten von so ziemlich allen großen Schauspielern interpretiert worden. Und trotzdem scheint Hamlet einfach unausschöpflich. Jetzt gibt's wieder eine Version. Beim Lausitz-Festival in Cottbus soll Hamlet als Vertreter einer jungen Generation erscheinen, die von den Alten schwere Lasten mitbekommen hat. Kommende Woche ist Premiere, Regie führt Marcel Kohler und die Hauptrolle Hamlet, die spielt Lynn Reusse. Hallo, willkommen in Rang 1.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wenn man als Schauspielerin, als Schauspieler weiß, da kommt jetzt diese Rolle, dieser Hamlet, da hat man doch wahrscheinlich automatisch gleich so einen riesigen Rucksack auf den Schultern, der vollgepackt ist mit allem und allen, die diese Rolle auch schon gespielt haben, mit den berühmten Zitaten, den großen Inszenierungen, auch der ganzen Populärkultur. Haben Sie versucht, diesen Rucksack irgendwie loszuwerden oder gerade gar nicht?
Ja, teils, teils. Also natürlich, wenn ich jetzt diese Aufzählung nochmal in der Einleitung höre, dann muss ich schon schlucken. In einer Woche ist Premiere. Wir stecken mittendrin und ich habe diesen Rucksack, ich würde mal sagen, ich hatte ihn auf dem Rücken und habe ihn jetzt mal in die Ecke gestellt und versuche eigentlich, seit wir proben, seit ungefähr 3 Wochen, irgendwie meinen eigenen Hamlet zu finden und mich jetzt gar nicht so erdrücken zu lassen von den vielen großartigen Schauspielern und auch Schauspielerinnen, die diese Rolle schon gespielt haben.
Also man schaut lieber nicht nochmal, wie hat's der gemacht, wie hat's die gemacht oder so ein bisschen.
Nein, also das ist gerade gar nicht mein Inhalt. Meine Aufgabe ist ja wirklich, mich mit dieser Figur auseinanderzusetzen, so im Grunde genommen auch dann wie mit jeder anderen Figur. Und das schaffe ich nur, indem ich mich hier annähere und nicht allzu viel Ehrfurcht habe, würde ich mal sagen.
Wie haben Sie sich denn dann diese Figur zu Ihrer eigenen gemacht? Fangen Sie dann einfach nochmal ganz grundlegend beim Text an, bei Shakespeare an? Oder hat man bei so einer berühmten Rolle vielleicht eh schon die ganze Zeit, auch während man ganz andere Rollen spielt, so ein bisschen im Kopf, wie man es machen würde, wenn es mal zu einem kommt?
Ja, also ich habe lustigerweise gerade letztes Jahr im Schauspielhaus haben wir Hamlet aufgeführt in der Regie von Frank Castorf. Da habe ich Güldenstern gespielt und durfte dann sozusagen den Hamlet etwas beobachten. Unseren Kollegen Paul Behrens, der es gespielt hat damals.
In Hamburg.
Genau, und die ist mir natürlich immer wieder begegnet, die Figur. Ich habe allerdings nie damit gerechnet, dass ich sie mal spielen würde. Und mir hilft jetzt natürlich sehr die sehr enge Zusammenarbeit mit dem Regisseur Marcel Kohler, der eine ganz tolle Fassung geschrieben hat. Also eine eigene Fassung aus diesem Stoff gebaut hat, auch mit Fremdtexten und auch teilweise Szenen umgestellt oder Figuren, die sonst eher nicht so im Fokus stehen, nochmal Textfutter gegeben. Und mit ihm zusammen, würde ich sagen, bauen wir einen ganz eigenen Hamlet. Und ich habe auch das Gefühl, oder das ist jetzt eine besondere Art für mich, normalerweise sagt man ja, man nähert sich einer Figur an, man schlüpft in sie hinein und bei dem Hamlet passiert gerade eher das Gegenteil, dass ich das Gefühl habe, diese Figur kommt irgendwie über mich und ich entdecke in mir plötzlich Facetten und Wesenszüge, die ich bislang noch nicht so auf Bühnen spielen konnte. Und das ist gerade ungemein beglückend für mich.
Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie haben nicht damit gerechnet, diesen Hamlet mal spielen zu dürfen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das natürlich eine Figur ist, anhand derer ja über Jahrhunderte auch immer wieder vor allem Konzepte von Männlichkeit diskutiert wurden.
Ja.
Nun sind Sie natürlich nicht die erste Frau, die diese Rolle spielt. Es gibt berühmte Vorgängerinnen, Angela Winkler, Sandra Hüller. Aber ist das für Sie eigentlich noch eine Kategorie, als Frau diesen Hamlet zu spielen, oder ist das inzwischen eigentlich nebensächlich?
Ehrlich gesagt, meine Herangehensweise am Anfang war zu sagen, es ist für mich erstmal nebensächlich. Und interessanterweise jetzt im Laufe der Arbeit stoße ich immer wieder in Momenten daran, dass ich merke, es ist ein Unterschied. Es ist einfach eine Figur, die vielleicht am Anfang zweifelt und zögert, was ungemein spannend ist, aber dann eben doch ab einem gewissen Moment in so eine Zerstörungslust und so einen Rausch gerät. Und wir haben auch die berühmte Stelle von Heiner Müllers Hamlet-Maschine mit drin, die Zeile, ich will eine Frau sein. Und ich finde das einen interessanten Aspekt, den ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr negieren will. Ich spiele das als Frau. Und wir haben zwar einen Hamlet, den wir als jetzt männlich lesen in dieser Inszenierung, und trotzdem bin ich eine Schauspielerin, die das fühlt. Und ich denke darüber als Frau nach. Und diesen Spagat zwischen diesen Figuren, den finde ich wichtig, und den würde ich auf keinen Fall mittlerweile negieren oder sagen, das ist unwichtig. Ich finde gerade diese Spannung, die stellen wir auch sehr heraus.
Holen wir Hamlet noch mal so ein bisschen näher an uns heran. Also Sie haben es eben schon angedeutet, das heißt ja über ihn immer, er ist jemand, der sich nicht entscheiden kann, der zu viel denkt, der nicht so richtig ins Handeln kommt. Ist es auch so, wie Sie ihn sehen, als Grübler und als Zauderer? Oder das Gefühl habe ich immer so ein bisschen, das ist auch jemand, der eine große Widerständigkeit dadurch ausübt, dass er es eigentlich ganz genau wissen will, bevor er überhaupt anfängt, etwas zu tun. Und sich dann aber, Sie haben es eben auch gesagt, dann eigentlich so reinsteigert.
Genau das ist, was ich an der Figur toll finde, dass die eigentlich ja jemand ist, der sagt, ich halte mich erstmal zurück, ich möchte eigentlich mein Ding machen, für mich sein und eigentlich eher den Entscheidungen aus dem Weg gehen will, bis hin, und das finde ich zum Beispiel einen Wesenszug, den habe ich bisher noch gar nicht gespielt auf einer Bühne, jemand, der sagt, ich will einfach nicht mitmachen, ich möchte einfach nicht. Und dann doch gezwungen wird, sich zu entscheiden. In dem Falle vielleicht ist es auch eine Entscheidung, die ihm aufoktroyiert wird von der Generation über ihm, was wiederum, finde ich, auch ein wichtiger Grund ist, das Stück immer noch zu erzählen. Die junge Generation, die gezwungen ist zu handeln und vielleicht dann Entscheidungen trifft, die gar nicht ihre eigenen sind. Und diese Entwicklung dieser Figur, wo der startet und wo der endet, das ist natürlich ein Riesenbogen. Und das macht vielleicht auch diese Figur ja zu dieser fast wichtigsten Figur in unserer Theaterwelt.
Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, der sich da an Ihrer Inszenierung ankündigt, also einen Generationenkonflikt darin zu lesen. Also Hamlet als den Vertreter einer jungen Generation zu verstehen, die eine beschädigte Welt von den Eltern übernimmt und trotzdem ja irgendwie so Zukunft gestalten soll. Ist dann Hamlet so ein heimlicher Vorfahr von Fridays for Future?
Ja, schön wär's. Das wäre es, wenn er dann nicht anfangen würde, doch umzubringen und das zu tun, was von ihm verlangt wurde. Also ich würde sagen, Fridays for Future war ja eher eine Bewegung, die gesagt hat, wir sagen nicht nur Nein, sondern wir machen auch was in unserem Sinne. Und das hoffe ich, dass wenn man unser Stück sieht und besonders auch unsere Fassung, dass man darüber nachdenkt, wie müssen wir ins Handeln kommen? Wie müssen wir was wirklich verändern und nicht einfach nur Nein sagen?
Jetzt ist das Lausitz-Festival auch bekannt dafür, an besonderen Orten Theater zu machen. Für Hamlet ist es jetzt der ehemalige Militärflughafen in Cottbus. Inwiefern ist das ein Ort, der selber auch mitspielt?
Ja, der spielt mit. Ich würde da gerne kurz noch ausholen, dass wir vor 2 Jahren auch schon beim Lausitz-Festival mit fast demselben Team eine Inszenierung gemacht haben, Othello von Shakespeare. Auch da hat Marcel Kohler eine komplett neue Fassung geschrieben gehabt und wir hatten das in so eine alte Telux-Fabrik-Glashalle gesetzt. Auch da spielte der Ort eine große Rolle und auch hier der Flugzeughangar, das Militärische, aber auch Verwaiste, aber auch wiederum ein Ort, den man schnell wieder aktivieren könnte. Was bedeutet das? Was für eine Zeit befinden wir uns gerade? Das spielt eine große Rolle. Das steckt ja auch im Hamlet drin. Es geht ja los mit, es ist Krieg und eigentlich müssten wir jetzt ins Handeln kommen. Und ja, das deckt sich ja nun leider auch sehr mit unserer Gegenwart.
Ein spezieller Ort für das Stück aller Stücke, Shakespeares Hamlet beim Lausitz-Festival in Cottbus in der Regie von Marcel Kohler. Premiere ist am 26. August. Mit dabei sind dann viele bekannte SchauspielerInnen, zum Beispiel auch Corinna Harfouch, Götz Schubert und natürlich als Hamlet eben gehört, Lenore Nadine Reusse. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Das Produktionshaus Kampnagel in Hamburg zählt zu den wichtigsten Orten der freien Szene und der zeitgenössischen Kunst im deutschsprachigen Raum und gehört gleichzeitig zu den Hamburger Staatstheatern. Und nun steht die riesige ehemalige Kranfabrik vor dem größten Umbau ihrer Geschichte. Ab Herbst beginnt hier eine Operation am offenen Herzen, wie Intendantin Amelie Deuffelhardt es nennt. Denn auf Kampnagel soll während der ganzen vierjährigen Bauzeit weitergespielt werden. Zuvor stand jetzt aber noch einmal Gewohntes und Bewährtes auf dem Programm. Das internationale Sommerfestival auf Kampnagel versammelt zur letzten Ausgabe vor dem Ausnahmezustand zahlreiche prominent besetzte Produktionen aus der ganzen Welt. Morgen geht das Sommerfestival zu Ende und Gerd Brendel blickt auf einige der spannendsten Arbeiten zurück.
Der Vorhang geschlossen, die Spannung steigt. Vimola Pons, Stimme aus dem Off, denkt laut nach. Das Stück, es könnte so anfangen.
Ganze.
Ein bombastischer Auftakt für die erste Szene. Ein Bild wie aus einem Horrorfilm. Pons liegt am Boden, erschlagen von einer Art riesigem Satelliten. Die Menschengruppe hinter ihr filmt mit Handys. Mühsam richtet sich Pons auf, spuckt Blut. Und während das Gerät wieder nach oben schwebt, durchlebt Pons die niederdrückende Last ihrer manischen Depression. Jetzt steht sie allein auf der Bühne, links und rechts und hinter ihr Druckluftkanonen. Liebe mich, wimmert sie. Da wird sie von einem Windstoß fast umgeworfen. Jetzt brabbelt sie in Kinderstimme, dann ruft sie Slogans. Ein Windstoß von links. Physisch hin und her gerissen im Windkanal erlebt sie Verzweiflung und Hochstimmung. Szenenwechsel. Die weiße Bühne wird zum Laufsteg für die neuen Unfallzeugen vom Anfang. Zu ihrem hypnotischen Singsang gehen sie zum Bühnenrand und kehren um. Vor und zurück, in wechselnden Kostümen, mal euphorisch mit Geburtstagstorten, mal mit einer Pistole im Gürtel, ein Catwalk des Lebens. Und am Ende singen alle. Tage und Nächte spielen keine Rolle für die, die gemeinsam spielen. Die Nächte auf Kampnagel während der letzten Festivalwoche feiern das Spielen in einer todernsten Welt. Wenn die Realität keinen Sinn ergibt, bleibt im Theater nur die Feier des Unsinns. Von der Achterbahn-Depression bei Vimala Pons zur Endlos-Hysterie bei Christoph Marthaler. Bühne frei für eine Gala der Superlative mit allem Drum und Dran, Orchester und Showtreppe und hervorragenden Darsteller, Darstellerinnen.
Liebes Publikum, an einem einzigen Abend, ja hallo, was ist denn das?
Eine überdrehte Gala mit Preisen am laufenden Band für das beste Gemüse. Den Preis für die beste Nachwuchssopranistin weit jenseits der Teenagerjahre oder für den besten Alleinunterhalter.
Hallihallo! Treffen sich zwei Giraffen in der Konditorei. Sagt die eine zur anderen, sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingsgericht? Da dreht die andere Giraffe ihren Hals rum und sagt...
Erste, letzte Sekunde. Eine Gala. Aber die Überwältigungsmaschinerie läuft ins Leere. Da hilft auch der euphorische Händelchor nichts und auch nicht der ganze Schlagerkitsch. Umwerfend schmachten dargeboten von Uli Jegi und Rosemary Hardy, Altbekannte aus dem Marthaler-Universum. Das letzte Festivalwochenende gehört den Stars. Vimala Pons, Christoph Marthaler und einem Veteranen des zeitgenössischen Tanz, Xavier Leroy. Der lädt heute Abend in die Kunsthalle zu einer denkbar undramatischen Lecture-Performance. Über Monsters of Circumstances. Ungeheuer der Umstände.
So if the reality is the stage, where is the stage for the
Wo
monster?
Wo sind die Monster, die Fabelwesen, die Dämonen heute? Fragt er. In einer Welt, wo das Leben in den sozialen Medien als Bühne stattfindet, wo ist da die Bühne für die Monster? Und am Ende? Am Ende bleibt die gemeinsame Zeit im Theater. Wir, die Zuschauer, Zuschauerinnen, erkennen uns wieder. Beim Mitfiebern, selbst für die absurdesten Best-of-Trophäen. Und hin und her gerissen zwischen Verzweiflung und Euphorie bei Wimmerla Pons. Am Schluss stehen sie und ihre neuen Performer, Performerinnen ganz dicht vor der ersten Zuschauerreihe und singen ein allerletztes Wort. Es ist das Motto des ganzen Festivals. Weniger Appell als zärtliche Einladung. Hope, Hoffnung.
Ja, Hope war das Motto der diesjährigen Ausgabe des Internationalen Sommerfestivals auf Kampnagel, kurz bevor das Produktionshaus in seine mehrjährige Generalsanierung geht. Aus Hamburg berichtete für uns Gerd Brendel.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Es war und ist noch immer das Debattenthema dieses Theatersommers, das Freibad vor der Berliner Volksbühne. Denn spätestens seit der Absage eines Vereinsschwimmens für schwarze Kinder ist um das sogenannte Volksbad ein regelrechter Kulturkampf entbrannt. Susanne Burkhardt und Elena Philipp rollen die Diskussionen in der aktuellen Folge unseres Theaterpodcasts gründlich auf. Zu Gast sind der Theaterkritiker Peter Laudenbach und der Leiter des Zürcher Theaterspektakels Matthias von Harz, der die Idee des Volksbads grundsätzlich verteidigt.
Also wenn man sich so eine Institution anguckt wie das Camden Arts Center, das ist eine der wichtigsten zeitgenössischen Ausstellungsräume in London. Und gleichzeitig ist es ein Ort für den Stadtteil. Es gibt einfach überhaupt kein Problem, das, was wir in Deutschland Soziokultur nennen würden und das, was wir in Deutschland Hochkultur nennen würden, am gleichen Ort zu betreiben. Und es hat den unglaublichen Vorteil, dass die Bevölkerung in einer viel größeren Breite diesen Ort als ihren Ort begreift und sich dort trifft und dann halt außer zu der neuesten Hot-Shit-Ausstellung auch zum Töpferkurs. Also ich sage jetzt einfach Töpferkurs, ich weiß nicht genau, ob da getöpfert wird. Aber vielleicht muss es dann eben auch, ich hätte jetzt vor dem Töpferkurs keine Angst, das bietet sich jetzt im Theater vielleicht weniger an als in der bildenden Kunstinstitution. Aber ich glaube, das wären zwei Grenzen, von denen ich glaube, dass es schlau wäre, wenn man sie nicht so streng ziehen würde.
Geht das Theater baden? Das fragt unser Theaterpodcast angesichts der Debatten um das Volksbad der Berliner Volksbühne jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und damit verabschiedet sich Rang 1 für diese Woche.